Mein Name ist Volker Brandis, ich bin Urologe aus Hamburg und gehöre zum ökumenischen Netzwerk Christen im Gesundheitswesen und habe heute einen besonderen Gesprächsgast hier bei mir. Das ist Frau Stefanie Murzin. Sie ist Krankenschwester mit Zusatzausbildung Palliativcare und arbeitet seit vielen Jahren in einem Hospiz. Es ist also das Thema Ende des Lebens, Begleitung von Menschen in dieser besonderen Situation. Steffi, du bist gehörst auch zu diesem Netzwerk Christen im Gesundheitswesen. Und ich kenne dich dein ganzes Leben lang, weil du meine Cousine bist.
Ja.
Und ich hatte dich schon als Kind auf dem Arm. Ich war kleiner Junge und so sind wir sehr verbunden miteinander. Du bist seit 15 Jahren in einem Hospiz tätig und hast diese Zusatzausbildung gemacht. Was hat dich bewogen, gerade in diese Arbeit zu gehen?
Ja, also ich habe ja Krankenschwester gelernt. Es ist jetzt schon sehr viele Jahre her. Damals gab es in Deutschland noch nicht viele Hospize, die waren gerade in der Entstehung. In meiner Ausbildungszeit, Wechsel 80er, 90er Jahre, diese Idee kam ja aus England und wir hörten in der Ausbildung davon und ich dachte, das ist faszinierend, das ist sehr spannend. Ich habe ja dann in meiner Ausbildung und auch in den ersten Berufsjahren manchmal auch Sterbende begleitet oder das mitbekommen, wenn Menschen auf Stationen gestorben sind und fand den Umgang wirklich oft nicht schön. Da ist man sehr hilflos gewesen. Und dieser Gedanke, dass Menschen am Ende ihres Lebens eine besondere Behandlung, Zuwendung, Begleitung bekommen, hat mich da schon fasziniert. Ja, und dann ist in dem Jahr, als ich so überlegt hatte, nach der Kinderpause beruflich wieder einzusteigen, in dem Ort, wo wir damals gewohnt haben, ein Hospiz eröffnet worden. Und ich dachte, das gucke ich mir mal an und habe mich erstmal als Aushilfe beworben und musste ausprobieren, ob ich das kann und fand das sehr, sehr schönes Arbeiten. Und so bin ich da reingekommen.
Was läuft anders in einem Hospiz im Vergleich zum Krankenhaus? Du kennst ja beide.
Ja, genau. Ja. Also das erste Besondere ist, Hospize sind sehr kleine Einheiten. Man sagt, sie sollen eben persönlich bleiben, fast ein bisschen familiär. Also zwischen 8 und 16 Betten hat ein Hospiz. Und ein Hospiz ist eben gedacht für Menschen am Lebensende, also wo nach menschlichem Ermessen das Ende in Wochen bis maximal wenige Monate zu erwarten ist. Menschen, die an einer schweren Krankheit leiden, mit einer hohen Symptomlast, sodass sie eben nicht zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung gut begleitet werden können, aber auch nicht so schwer, dass man in einem Krankenhaus sein muss.
Ja.
Das ist das Besondere an einem Hospiz, dass die Menschen eben, die da hinkommen, in der Regel wissen, sie werden sterben.
Ja.
Und das Besondere an einem Hospiz ist eben im Vergleich zum Krankenhaus, es ist klar, das Lebensende steht bevor. Und damit ändert sich auch die Aufgabe, also das Behandlungsziel ist nicht mehr, die Menschen sollen gesund werden und wieder die Einrichtung verlassen, sondern es ist klar, das Lebensende ist absehbar und jetzt ändert sich der Blick hin zu, wie können wir dieses Lebensende mit möglichst wenig Leid begleiten.
Ja. Ihr nennt die Menschen, die zu euch kommen, nicht Patienten, sondern Gäste.
Ja.
Das ist ja irgendwie ganz sympathisch. Ihr wollt sie begleiten in der schweren Zeit ihres Lebens. Wenn du nochmal sagen kannst für unsere Zuhörer, wie kommt man überhaupt in einen, wenn man in diese Situation kommt oder Angehörige, wie kann man in ein Hospiz überhaupt aufgenommen werden?
Ja, das Gute ist ja, dass in Deutschland diese palliativen Strukturen, sagt man, immer besser werden. Also das ist auch in den letzten 20, 30 Jahren entstanden und entsteht immer noch weiter, dass Menschen auch in der Häuslichkeit durch einen ambulanten Palliativdienst versorgt werden können oder in Pflegeeinrichtungen. Aber wenn das alles nicht reicht, wenn Angehörige sehr überfordert sind oder eben die Symptomlast sehr hoch ist, dann kann man sich selber oder durch die Angehörigen anmelden in einem Hospiz. Aus den Krankenhäusern macht das meistens der Sozialdienst, wenn eben klar ist, Das Lebensende ist zu erwarten, die Symptomlast ist hoch, eine häusliche Versorgung reicht nicht aus. Und dann ist es gut, sich ja eben so anzumelden, dass man dann auch gehen möchte, wenn ein Platz frei wird. Denn diese Hospize sind eben sehr klein. Es gibt die meisten Hospize machen das heute so, dass man sich nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher schon anmeldet, wenn man zum Beispiel eine Krebsdiagnose bekommen hat, sondern wirklich erst, wenn es akut wird, weil man dann eben auch von einem Tag auf den anderen bereit sein sollte, diesen Platz anzunehmen. So, und dann müssen zwei schriftliche Sachen auch zumindest auf den Weg gebracht werden. Das erste ist die ärztliche Versorgung, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Dafür muss es eine Verordnung geben. Und das andere ist, dass eine Hospizpflegebedürftigkeit bei der Kasse beantragt werden soll.
Wenn man jetzt nicht in ein Hospiz gehen möchte am Ende seines Lebens, sondern das Ganze ambulant lieber unterstützt haben möchte, was gibt es da für Möglichkeiten?
Genau, das ist eben diese spezialisierte Versorgung auch ambulant. Also es gibt sowas wie palliative Pflegedienste und vor allem eben auch den palliativmedizinischen Dienst, die Ärzte, die einen bestimmten Bereich in der Stadt oder im Landkreis abdecken und dort Menschen regelmäßig begleiten, also in die Häuslichkeit oder auch in einem Pflegeheim regelmäßig Besuche machen und gucken, wie ist die Symptomlast, reichen die Medikamente noch, muss das aufgestockt werden, welche Bedarfe sind da, was sollte man für Notfall da haben, und eben auch die Pflegedienste sind inzwischen oft schon darauf ausgebildet, auch in den Pflegeheimen, dass sie damit besser umgehen können als noch vor 20 Jahren.
Gab ja ganz viel Forschung auch im Bereich der Palliativversorgung von Menschen. Einen Namen können wir da nicht übergehen, das ist die Krankenschwester und Ärztin Cicely Saunders. Magst du über diesen Menschen was sagen? Was hat die Palliativmedizin gerade auch durch sie der gesamten Pflege und Medizin eröffnet für eine Perspektive?
Ja, Cicely Saunders, wie du sagst, es war zunächst Krankenschwester, sie war eine gläubige Frau und sie hat gesehen, dass eben Sterbende oft nicht gut begleitet sind, gerade Krebspatienten, und hat dann erstmal ganz ehrenamtlich, wie wir das heute auch noch machen, Menschen begleitet, sich zu ihnen ans Bett gesetzt, sich mit ihnen unterhalten, gehört, was brauchen die eigentlich, was ist denen wichtig, was wünschen die sich, und hat dann gemerkt, da ist ein Bedarf an Pflege, aber auch an Sozialem, auch an Spirituellem und eben natürlich auch am Medizinischen. Und sie hat dann sich weiter ausbilden lassen. Sie hat nach ihrer Krankenschwesternausbildung auch Medizin studiert und auch soziale Arbeit studiert. Das heißt, sie war sehr versiert, und sie hat nämlich mit ihren Ausbildungen, oder es hat sie auch dazu angeregt, diese Ausbildung zu machen, gemerkt, eigentlich haben Menschen in vier Bereichen grundlegende Bedürfnisse. Das ist immer gleich bei jedem Menschen. Also genauso wie im Leben wir Bedürfnisse haben, haben wir auch im Sterben Bedürfnisse. Und sie unterscheidet eben das Körperliche. Menschen haben ein körperliches Leid, sie haben Schmerzen, sie haben Übelkeit, Luftnot, alles Mögliche. Sie haben aber auch seelische Not. Sie fragen sich, wie ist das mit meinem Leben? Macht das noch Sinn überhaupt, wenn ich jetzt hier so schwer leide? Sie haben Ängste, sie haben einfach ganz viele Fragen und sind sehr verunsichert in dieser Zeit. Und dann gibt es soziale Nöte, weil Menschen natürlich abhängig werden von der Hilfe von anderen. Das belastet das ganze soziale Umfeld, die Angehörigen, die Zugehörigen. Sie hat gesehen, dass es eigentlich nicht nur den Patienten selber betrifft, sondern immer das Netz, das ihn auch umgibt. Und auch die Nöte, die daraus sich entwickeln für den Sterbenden, der sich fragt, was wird mit meinen Kindern, mit meinen Angehörigen, wenn es mir schlechter geht oder wenn ich nicht mehr da bin, die Sorge, und umgekehrt ja genauso. Und dann eben dieses sogenannte Spirituelle, das ist mal so ein bisschen unklar, was ist damit eigentlich gemeint. Das bezeichnet nicht nur, ist jemand gläubig oder nicht. Es bezeichnet es auch, aber nicht nur. Es geht darüber hinaus, alle existenziellen Fragen, die den Menschen bewegen. Was gibt meinem Leben Sinn und Halt? Woraus schöpfe ich Kraft? Und das ist eben im Sterbeprozess natürlich besonders angefochten.
Ja. Das haben wir früher gar nicht im Fokus gehabt, aber durch die Palliativmedizin ist das irgendwie in die Medizin auch eingesickert, sodass man da einen Blick jetzt für hat auch. Die Cicely Saunders hat in London das erste Hospiz gegründet und weltweit gibt es viele tausend Hospize. In Deutschland wie viel ungefähr?
In Deutschland kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass es in Schleswig-Holstein, wo ich arbeite, im Moment 16 gibt. Sind immer noch welche im Aufbau auch. Die Versorgung wird immer besser, aber gerade im ländlichen Bereich ist es tatsächlich immer noch teilweise schwierig. Ja. Also, dass man, um das nächste Hospiz zu erreichen, teilweise eine Stunde fahren muss, das ist nicht gut. Und das soll sich ändern natürlich. Gleichzeitig muss man auch gucken, wie groß sollen denn diese Hospize sein, damit sie auch keine Überversorgung, sie müssen ja auch finanziert werden. Ja. So da die Waage zu finden, ist nicht einfach, aber dafür sind eben auch diese ambulanten Versorgungsstrukturen wichtig.
Hospize kosten Geld, der Tagessatz liegt bei 400 Euro, glaube ich.
Ja, 500.
500 jetzt schon, ja. Und wie viel Prozent muss ein Hospiz über Spenden einbringen? Ja. Wie viel Prozent?
5% sind es aktuell und manche Leute sagen, wie kann das sein?
Ja.
Das muss doch von den Kassen übernommen werden. Es wird eben auch zu 95% wird es übernommen. Das teilen sich Krankenkasse und Pflegekasse je nach Pflegegrad auf. Aber diese 5%, die sollen weiter auch durch Spenden finanziert werden. Das hat historische und gesellschaftliche Gründe. Wir haben ja vorhin gesagt, Cicely Saunders hat erst auch nur ehrenamtlich begleitet und das gibt es ja auch weiterhin. Ja. Das ist aus der Mitte der Gesellschaft entstanden, gerade bei uns in Deutschland auch oft über die Kirchen, wo Menschen ehrenamtlich Sterbende und Schwerkranke begleitet haben. Und man hat deshalb gesagt, nein, wir wollen nicht, dass mit dem Sterben Geld verdient wird, sondern diese 5% sollen weiter durch Spenden. Deshalb hat jedes Hospiz auch einen Förderverein, der Spenden einwirbt, aber für die Gäste und die Angehörigen entstehen keine Kosten.
Hat jedes Hospiz auch ehrenamtliche Mitarbeiter?
Ja. Genau. Also, auch das ist weiter gewollt. Mhm. Genau, dass zum Beispiel in der Hauswirtschaft sich auch Ehrenamtliche engagieren oder im Garten, in der Gestaltung irgendwie. Und es gibt in jedem größeren Ort eben auch Hospizvereine, nennen die sich dann, die ehrenamtliche Sterbebegleiter ausbilden. Und die sind auch in den Hospizen, um die Sterbenden und die Angehörigen zu unterstützen. Einfach da zu sein.
Ohne den geistlichen Impuls, den Cicely Saunders empfunden hat, wäre es wahrscheinlich nicht zu dieser Hospizentwicklung gekommen, zumindest das, was sie da so angestoßen hat. Magst du über ihren Glauben noch was sagen? Ich schließe die Frage auch an. Ihr habt ja Menschen, bei denen manchmal das Fenster auch zum Geistlichen, zum Glauben nochmal aufgeht am Ende des Lebens. Kannst du mit diesen Fragen was anfangen? Habt ihr da was erlebt in dieser Richtung?
Ja, ich glaube, wenn wir nochmal von Cicely Saunders her gucken, das wirklich Neue war ja, dass sie eben gesehen hat, Menschen haben nicht nur körperliche Schmerzen, sondern dass ein Schmerz, ein Bedürfnis äußert sich auf allen Ebenen. Und sie hat eben dann von diese vier Säulen der Versorgung entwickelt und das macht ja letztlich auch dieses große Leid am Lebensende aus. Sie hat dann von dem Total Pain, also von diesem komplexen und existenziellen Leid und Schmerz gesprochen. Und das ist ja das, was uns Menschen, ob jetzt gläubig oder nicht, am Lebensende oft am meisten zu schaffen macht, dass wir uns fragen, was ist denn jetzt noch der Sinn von dem Ganzen? Ich war immer jemand, der anderen geholfen hat. Jetzt muss mir geholfen werden. Ich kann nichts mehr. Was bin ich noch wert? Und da hat natürlich der Glaube eine große Antwortmöglichkeit, dass wir wissen, wenn unsere Identität in Jesus Christus begründet ist, dann hat mein Leben unabhängig von dem, was ich leiste, einen Wert. Ich bin wertvoll, weil Gott mich geschaffen hat. Und die Palliativversorgung sagt, oder die Hospizbewegungen haben so auch so einen Spruch, so einen Satz, du bist wichtig, weil du bist. Und das bleibst du bis zum Lebensende. Und da hat eben unser christliches Menschenbild, glaube ich, ganz viel zu beigetragen, dass das so in unserer Gesellschaft, in allem, auch in der Politik, haben wir ja auch viel drüber gesprochen in der Vergangenheit. Die Menschenwürde ist unantastbar. Die ist es bis zum Schluss. Und das ist sie, weil wir einen Wert haben vor Gott, einen von Gott gegebenen Wert. Und es ist wunderbar, wenn Menschen eben aus diesem Wissen, aus dieser Verbindung zu Gott ihren Wert schöpfen, wissen können, sich darin sicher fühlen. Es ist immer noch schwer genug häufig und gleichzeitig ist das ja eben auch eine Ressource, eine ganz große Chance, auch am Lebensende nicht komplett zu verzweifeln. Und du fragtest eben, ne, wie ist das mit dem Glauben so am Lebensende, welche Rolle spielt der? Ja, das spielt schon oft eine Rolle. Und ich habe beobachtet, dass es Menschen gibt, die wirklich dann auch leichter sterben können, weil sie wissen, wohin sie gehen, weil sie diese Hoffnung haben. Und gleichzeitig muss man sagen, dass das auch angefochten sein kann, dass Menschen am Lebensende, auch wenn sie sehr gläubig waren, nochmal durch ein tiefes Tal gehen und sich fragen, ich habe Gott immer als Halt erlebt und jetzt spüre ich ihn nicht mehr. Und diese große Krise, warum lässt Gott das zu? Warum muss ich jetzt so leiden? Die machen auch sehr gläubige Menschen oft noch durch. Aber es ist oft eine Phase, aus der man auch wieder rauskommen kann. Und es gibt ja auch so, so Sterbephasen, von denen man spricht. Auch das ist ja was man so lehrbuchmäßig irgendwie sich vorstellen kann. Menschen kriegen eine Diagnose, sind erstmal komplett, können das überhaupt nicht wahrhaben. Verdrängen das, kämpfen darum, noch irgendwie was zu verhandeln. Gott, wenn du mich wieder gesund machst, dann werde ich.
Ja.
Und sind dann irgendwann total deprimiert, wenn ihnen bewusst wird, nee, das wird nichts mehr. Es geht jetzt wirklich aufs Ende zu. Und dann sagt die Theorie, dann kommen sie irgendwann dahin, dass sie das akzeptieren können. Und ehrlich gesagt, das erlebe ich selten, dass Menschen das wirklich akzeptieren. Gerade im Hospiz sind auch oft jüngere Menschen noch.
Ja.
Aber wenn sie das können, wenn sie diese Zuversicht haben, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern eigentlich das Beste noch kommt, dann kann das eine große Hilfe sein, das tatsächlich zu akzeptieren.
Ja. Du hast ein markantes Beispiel mir im Vorgespräch genannt, einer jungen Frau, die bei euch gestorben ist. Und die wie ganz neugierig auf den Glauben war. Was hat die erlebt?
Das war wirklich besonders, das werde ich nicht vergessen. Das war eben eine noch relativ junge Frau, vielleicht Ende 30, die mit einem Magentumor wirklich richtig gelitten hat, wo auch alle unsere Kunst in der Versorgung wenig geholfen hat, die sehr viel mit Übelkeit, mit Erbrechen zu tun hatte und gerade so am Ende durch verschiedene Auslöser immer wieder sich übergeben musste und durch einen gläubigen Kollegen auch Jesus Christus in ihr Leben gelassen hatte und ihr jetzt klar war, okay, ich muss hier sterben, ich weiß das, aber ich weiß jetzt genauso, da wird alles gut sein und ich gehe nicht nur einfach, mein Leben wird nicht einfach nur weitergehen, sondern ich werde bei Gott sein und dann wollte sie, als ich dann im Dienst war und mein Kollege nicht mehr von mir wissen, wie das denn im Himmel sei. Ob ich ihr was dazu sagen könnte, was denn da in dem Buch stehen würde. Und dann habe ich meine Bibel oder die Bibel, die da im Hospiz war, aufgeschlagen und ihr diese Stellen vorgelesen. Da wird kein Leid und kein Wehklagen mehr sein, sagt Jesus, sondern Gott wird abwischen alle ihre Tränen. Okay, Augenblick mal, ich muss noch mal ins Bad. Und was steht da noch? Also ich habe dann das eine oder andere ihr noch vorgelesen, was da steht. Und ehrlich gesagt, so viel steht ja in der Bibel gar nicht darüber. Aber einiges eben schon. Wir werden keine Fragen mehr haben. Es ist klar, wir werden die wiedersehen, die uns vorausgegangen sind. Und es ist eben klar, es wird eine ganz andere Dimension von Leben sein. Nicht mehr diese Bindung, die wir haben, sondern wir werden einen Auferstehungsleib haben. Und das wollte sie immer und immer wieder. Was steht da noch? Und was steht da noch? Und dann musste sie wieder ins Bad. Und was steht da noch? Ja. Das war schön und schrecklich zugleich. Sie ist an dem gleichen Tag noch verstorben.
Oh ja.
Sehr plötzlich dann, aber unglaublich tröstlich für mich und bewegend für alle, die das miterlebt haben und auch für die Angehörigen,
Ja.
dass sie mit so einer Zuversicht sterben konnte.
Ist ja toll, das große Interesse auch dieser
Ja.
Frau.
Ja.
Euch wachsen die Patienten ja, eure Gäste sehr ans Herz und ihr müsst ja auch Abschied nehmen. Wie werdet ihr selber als Team damit fertig? Wo sind Hilfen für euch? Ihr braucht sicherlich ja auch Supervision oder ähnliches.
Genau. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, ich habe ja vorhin auch gesagt, ich musste das auch ausprobieren. Halte ich das überhaupt aus? Ich bin auch ein empathischer Mensch und ein gewisses Maß an Empathie ist ganz wichtig, wenn man im Hospiz arbeiten will. Und gleichzeitig entsteht im Laufe der Zeit auch etwas wie eine Gewöhnung im positiven Sinne, weil ich natürlich nicht mit jedem in Anführungszeichen mitsterben kann, der dort sein Leben
Na klar.
beendet. Es ist unsere Aufgabe, den Menschen eben am Lebensende so viel Entlastung und Unterstützung wie möglich zu geben. Und wir wissen, die Menschen werden bei uns sterben. Und wenn das so gelingt, dann ist das auch ein großer Trost,
Auch für euch.
auch für uns. Und gleichzeitig wollen wir jeden Menschen wertschätzen, und haben Rituale entwickelt, wie wir eben dieses Abschiednehmen auch positiv gestalten können, wo wir mit den Angehörigen zusammen nochmal Abschied nehmen, sowas wie eine Aussegnung anbieten, das nochmal zu würdigen, ganz bewusst auch Abschied zu nehmen für die Angehörigen, nochmal zu bedenken, was haben wir an den Menschen gehabt und was bedeutet das jetzt, dass er verstorben ist. Und dann versuchen wir möglichst am gleichen Tag oder am nächsten Tag nochmal eine Gedenkminute zu halten und in verschiedenen Ritualen auch nochmal den Namen zu nennen. Wir haben jedes Jahr eine Gedenkfeier, einen Gottesdienst, wo wir mit den Angehörigen nochmal an die Menschen denken, die in dem vergangenen Jahr verstorben sind, uns nochmal erinnern. Ja, genau. Und Supervision ist einfach ja, ganz wichtig. Das ist völlig klar. Aber auch der Austausch innerhalb des Teams, das hilft auch sehr. Ja.
15 Jahre bist du in diesem Bereich tätig. Wird es weitergehen noch?
Ja, ehrlich gesagt, ja auch schon ein paar Jahre davor mit einer ganz kleinen Stelle, und darf jetzt eben seit einigen wenigen Jahren das Pflegeteam leiten, bin also nicht mehr ganz so eng an den Gästen dran, aber mit den Angehörigen öfter im Gespräch und eben das Team versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen zu stützen, dass es seine Arbeit gut machen kann.
Toll.
Ja, und es ist eine Arbeit, die einfach auf der einen Seite sehr schwer und auf der anderen Seite sehr erfüllend ist. Deswegen, also nicht nur ich, eigentlich fast alle, die da anfangen und denen es gefällt, sagen, wir können uns nichts anderes mehr vorstellen.
Unser Beruf prägt uns ja sehr und gibt uns vielleicht auch einen gewissen Blick ins Leben durch das, was wir so täglich tun. Du hast nun ja ganz viele Menschen begleitet, beziehungsweise an dir vorüberziehen sehen. Und diese ganze Arbeit hat vielleicht ja auch deinen Blick in dein persönliches Leben geändert oder verändert. Magst du darüber was sagen? Wie blickst du aufs Leben jetzt mit diesem Wissen, dass es endlich ist, was du täglich vor Augen hast?
Manchmal erschrecke ich ein bisschen, wie sehr ich mich daran gewöhnt habe und eben viel mehr damit rechne. Und gleichzeitig ist es auch für mich immer wieder herausfordernd, wenn ich an mein eigenes Sterben, an meine eigene Endlichkeit, an die meiner Eltern, meiner Freunde, meiner Familie denke, dann wird es mir natürlich auch schwer ums Herz, weil dann bin ich nicht mehr professionell unterwegs, dann bin ich selber betroffen. Und gleichzeitig macht es eben was mit meiner Wahrnehmung des Lebens, ja. Ich versuche mich insofern darauf vorzubereiten, dass ich ja überlege, was ist mir wichtig für mein Lebensende, darüber zu sprechen mit meinem Mann, mit meiner Familie. Vielleicht das auch schriftlich zu fixieren, das kann eine große Hilfe sein. Ja, und dann natürlich das Leben wertzuschätzen in jedem Augenblick, dankbar zu sein für das, was möglich ist, auch in den kleinen Dingen und Beziehungen zu klären, wo das in meiner Hand liegt. Dass ich, ja, wie in der Bibel steht, mit jedermann in Frieden lebe, soweit es an mir liegt. Das ist sicherlich auch ein Benefit, wenn man weiß, das Leben ist endlich. Und ja, ich finde einfach, diese Arbeit zeigt mir, wie wie kostbar das Leben ist, wie kostbar jeder Tag ist, wie kostbar jede Beziehung ist. Ja.
Gibt es ein Wort aus der Heiligen Schrift, was dir Kraft gibt, ganz besonders in dieser Arbeit?
Also für meine Arbeit jetzt als Leitung gibt es einige Stellen, wo ich immer wieder denke, ja, dass Gott einem zuspricht. Aber das gilt ja im Grunde für jeden. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Hab keine Angst. Und natürlich auch diese Verse, die wir in der Offenbarung lesen, wo ich vorhin schon von erzählt habe, dass Gott sagt, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und unser Leben ist hier endlich, aber ja, diese Formulierung, dann geht es erst richtig los, das ist was mir auch vor Freude macht, ohne dass ich des Lebens müde bin, sondern ich wünsche mir da einen gesunden Umgang
mit. Ja. Kommen wir nochmal auf die Arbeit von Cicely Saunders. Sie hat ja auch wissenschaftlich gearbeitet über Schmerzeinstellung zum Beispiel. Früher war es so, dass man die Schmerzen immer hochkommen ließ und dann wieder was gegeben hat, also eine hohe Dosis, sie wieder runterzudrücken. Und die Leute haben ziemlich stark unter diesem Regime gelitten, unter diesem Vorgehen. Und sie hat in die Medizin eingeführt, dass man es kontinuierlich geben muss, eine gute Dosis und Kombination von Schmerzmitteln. Ich hörte, dass die Schwestern, die Nonnen in ihrem Krankenhaus von einem Wunder sprachen, was geschehen ist, dass die Leute ganz anders mit diesen Schmerzen dann zurechtkamen. Also ich habe das jetzt mal so ein bisschen ausgeführt, um nochmal zu ermutigen, auch die Menschen, es gibt eine gute palliative Hilfe am Ende des Lebens durch eure Arbeit, durch die ambulante Arbeit, ein so wertvoller Dienst. Und ist dir noch was wichtig, was wir besprechen sollten in unserem Gespräch bei diesem gesamten Thema?
Ja, wo du das sagst, den Menschen Mut zu machen, dass es wirklich wahr, es gibt eine wunderbare palliative Versorgung. Und ich kann nur jeden ermutigen, alles auch an Hilfen anzunehmen, was es gibt. Aus dem Umfeld, aus den Beziehungen, nachbarschaftlich, Sportverein, Kirchengemeinde, dass man den Weg nicht alleine gehen muss. Ja. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und noch eine Sache, die ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann und die ich auch versuche selber, auch für meine persönliche Vorbereitung zu üben, ist Hilfe annehmen.
Ja.
Ich glaube, dass es uns Menschen grundsätzlich schwerfällt, abhängig zu sein von anderen. Mhm. Und das ist eine Sache, die man aber auch üben kann. Wir haben gesagt, unser Wert hängt nicht davon ab, was wir leisten. Mhm. Und das heißt, ich darf auch mal von jemandem Hilfe annehmen, wo ich weiß, das werde ich nicht zurückgeben können.
Nee.
Ja. Das kann man üben.
Das ist nicht einfach.
Und gerade wir Machermenschen, die gerne auch das Leben im Griff haben und selbstbestimmt leben, es fällt uns schwer, Dinge aus der Hand zu geben.
Ja,
und da möchte ich Mut machen, das einzuüben und sich seines Wertes bewusst zu werden, unabhängig von der Leistung, auch Medikamente anzunehmen, auch wenn sie vielleicht die Gefahr bergen, wie das man das dem Morphin ja nachsagt, das Bewusstsein ein bisschen zu dämpfen. Das ist oft nur in den ersten Stunden und Tagen so. Der Körper gewöhnt sich ganz schnell dran. Und das heißt nicht, dass man die Kontrolle verliert, sondern man ist eben ja wirklich, das Leiden wird gelindert, die Schmerzen, die Übelkeit, was auch immer da gerade im Vordergrund steht. Und man hat trotzdem noch eine gute Zeit mit seinen Lieben und kann eben durch diese Medikamente das Leben trotzdem noch ein Stück weit genießen, hat noch Lebensqualität.
Ja. Ein ganz großes Thema ist ja auch der Wunsch nach selbstbestimmtem Sterben. Die Gesellschaft diskutiert das. Georg Schiffner, der Palliativmediziner, den wir kennen, Vorsitzender unseres ökumenischen Netzwerkes Christen im Gesundheitswesen, der hat uns mal erzählt, dass das Bedürfnis nach dieser Art aus dem Leben zu scheiden, wenn die Not groß ist, rückläufig ist oder zurückgeht, wenn eine gute Palliativversorgung vorliegt und dem Menschen zukommt. Ist das auch deine Erfahrung?
Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist ja ein großes Thema in unserer Gesellschaft, hängt eben auch mit unserem hohen Wert Selbstbestimmung zusammen, selbstbestimmt auch das Leben zu beenden. Der Wunsch wird immer größer, je mehr eben auch ja, klar ist, wir Menschen sind nicht mehr abhängig von einem Gott, der unser Leben beendet oder so. Wir können das selber bestimmen. Und gleichzeitig ist eben auch das Angebot größer. Ja, diese Sterbehilfevereine sind ja sehr präsent. Und es ist eben oft diese existenzielle Angst, die Menschen dazu treibt, dass sie sagen, wenn ich so leide, ist mein Leben nichts mehr wert. Vielleicht, ich fühle mich nicht mehr wertvoll und so will und kann ich auch nicht mehr leben.
Ich will keinem zur Last fallen.
Ich will keinem zur Last fallen, ganz genau, ganz genau. Und ich möchte nicht einsam werden, ne? Wieder so diese verschiedenen Bereiche, die dann eine Rolle spielen. Und das Gute an der palliativen Begleitung ist eben, wir können den Menschen zusichern, sie sind nicht alleine. Und die Symptomlast, die vielleicht zu erwarten ist, können wir lindern. Und wenn es sich trotzdem für sie nicht mehr lebenswert ist, dieses Leben so, dann können wir sie auch begleiten in einem Prozess, wo sie entscheiden, wie Menschen das auch früher, wenn sie alt waren, getan haben. Ich stelle Essen und Trinken ein. Die Verdauung ist auch sowieso nicht mehr so, wie sie war. Der Körper kann das vielleicht gar nicht mehr so umsetzen, dass wir dann auch lindernd begleiten. Oder vielleicht auch, wenn die Symptomlast so hoch ist oder diese existenzielle Verzweiflung so hoch ist, dass Menschen das gar nicht mehr ertragen, dann Medikamente zu geben, die das Bewusstsein dann gewollt ein bisschen dämpfen, dass Menschen mehr schlafen.
Das ist erträglicher.
Genau. Diesen Wunsch haben Menschen eben auch oft am Lebensende, dass sie einfach nur noch schlafen und das alles nicht mehr mitkriegen wollen. Schon vielleicht noch wach sein wollen, wenn wieder Besuch da ist, aber auch über so eine Begleitung kann man ja sprechen. Und ja, das ist nicht einfach, das ist wirklich dann eine große Herausforderung für alle Beteiligten, aber auch so eine Möglichkeit, ganz am Ende zu begleiten, gibt es ja, ohne dass man dafür in ein Krankenhaus müsste unbedingt. Da sind die Hospize auch drauf vorbereitet.
Das ist schon ein schweres Thema, ein Thema, was ja auch bedrückend ist. Aber da war so viel Hoffnung drin, so viel Schönes, was du uns auch mitgeteilt hast. Und ich glaube, das kann Menschen ermutigen, da auf diesem Gebiet auch Schritte in die richtige Richtung zu gehen, wenn es nötig ist. Herzlichen Dank für deine Gedanken und deine Erfahrung, die du uns mitgeteilt hast.
Sehr gerne.